Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
To know war is to know that there is still madness.
I don't think we've even seen the tip of the iceberg.
I am fighting for my future.
We are fortunate to be alive at this moment in history.
Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
Langzeitläufer.
120 Jahre in 120 Folgen.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Langzeitläufer. Langzeitläufer ist ein Geschichtspodcast, der sich um 120 Jahre Weltgeschichte dreht, angefangen vom Jahr 1910 bis ins Jahr 2030. Und jetzt sind wir im Jahr 1928 angekommen. Wie immer geht's los mit einem Abriss über das weltpolitische Geschehen. Dann geht's in die News aus Wissenschaft, Kunst, Kultur, alles, was in dem Jahr so los war und die Menschen bewegt hat oder auch im Nachhinein erzählenswert erscheint. Und vor all dem würde ich heute auch nochmal einen Exkurs einschieben, weil mich nämlich eine ganz interessante Beschwerde erreicht hat, auch ganz freundlich vorgebracht. Vielen, vielen Dank. Es ging um den Fall von Sacco und Vanzetti aus der letzten Folge, wo ich ja auf jeden Fall ein bisschen unglücklich und verkürzt die Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer Ideen, also Menschen wie Sacco und Vanzetti in den USA, in ihrer Brutalität mit der Verfolgung von unliebsamen Menschen seitens der Stalin-Diktatur verglichen habe. Und das bedarf auf jeden Fall einiger weiterer Worte. Und historisch und philosophisch ist es auch ein ganz interessanter Gegenstand, der an viele Themen anknüpft, die sehr wichtig sind für das 20. Jahrhundert. Und deshalb war es sehr interessant, da in der Vorbereitung noch mal tiefer zu gehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das in einem Podcast über das 20. und 21. Jahrhundert noch mal genauer zu betrachten. Unbedingt fielen den furchtbaren Verbrechen unter Stalin mehr Menschen zum Opfer. Das wirklich ganz unmissverständlich war auch gar nicht anders gemeint. Was gemeint war, ist, dass ich Gewalt an sich immer gleich schlimm finde. Mehr noch, wenn sie ohne ausreichende Beweis- und Rechtsgrundlage verübt wird. Die Aussage war also eher qualitativ gemeint, weil ich in der Qualität Verfolgung und Mord an Andersdenkenden immer gleich schlimm bewerten würde. Erstmal unabhängig von der Anzahl der Menschen, die dem zum Opfer fallen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass auch die qualitative oder normative Vergleichbarkeit von Gewalt eine philosophische Fragestellung ist, auf die es unterschiedliche legitime Antworten geben kann. Und meine Sichtweise ist nur eine mögliche Sichtweise. Und was ich auf jeden Fall auch jetzt im Nachhinein sagen würde, ist, dass ein Vergleich gar nicht nötig gewesen wäre an der Stelle, um einfach auszusagen, dass die Verfolgung und Hinrichtung von Menschen wie Sacco und Vanzetti brutal und aufgrund der fehlenden Beweislage auch großes Unrecht war. Ganz abgesehen davon, dass ich die Todesstrafe moralisch mehr als fragwürdig bewerten würde. Zumal ja dem Moment der Tötung gerade im Fall von Sacco und Vanzetti 7 zermürbende Jahre in Todesangst vorausgegangen sind. Das ist ein unglaubliches psychisches Leid, was zwei Menschen da angetan wurde, für die bis zum Schluss noch die Unschuldsvermutung galt und bis heute gilt. Was ich an diesem Fall also unverzeihlich finde, ist die Verurteilung trotz fortbestehenden Zweifel an der Schuldigkeit, sowie auch die Todesstrafe selbst. Tatsächlich finde ich auch grundsätzlich die Verfolgung von Menschen allein wegen ihrer Ideen denkbar brutal. Denn was ist denn die Verfolgung eines Menschen für seine Ideen, seine Denkweise, seine Weltanschauung anderes als diesen Menschen in seinem Sein für nicht würdig oder vielleicht sogar für nicht lebenswürdig zu erklären? Also meine Haltung ist da, dass allein für seine Denkweise niemand ins Gefängnis müssen sollte und schon gar nicht getötet werden darf. Aber gehen wir mal von dieser ethischen Ebene wieder zurück in die Geschichte. viele Entwicklungen im 20. und 21. Jahrhundert bis heute sind nämlich auch tatsächlich ohne diese Vorgeschichte gar nicht so leicht einzuordnen. Gleichzeitig kann aber auch dieser Exkurs, sei gleich gewarnt, nur oberflächlich bleiben, weil man gerade bei diesem Themenkomplex nicht von einer linearen und klaren Erzählung ausgehen kann. Die Hintergründe der Verfolgung von Anarchisten auf der ganzen Welt sind zu dieser Zeit, also in den 20er Jahren, außerdem enorm kompliziert. Und es gibt unterschiedlichste Gruppierungen und Bewegungen in verschiedenen Ländern und auch ganz unterschiedliche Menschen und Motivationen dahinter. Es ist auch schwer, den Ursprung des Nachdenkens über eine gute und gerechte Gesellschaft, wo alle in Frieden leben, zeitlich zu verorten. Denn die Geschichte zeigt, dass Menschen schon so lange über die Möglichkeiten einer guten Gesellschaft nachdenken, wie Schriften aus organisierten Gesellschaften überliefert sind. Also etwa die Politeia von Platon, Thomas Morus' Utopia oder auch die beiden staatsphilosophischen Ansätze von Hobbes und Locke. Aber um das Format hier mal nicht zu sprengen, gehen wir aus vom frühen 19. Jahrhundert. Hier entwickelt sich nämlich der Kapitalismus mit der Industrialisierung, also wirklich enorm schnell wachsenden und großen Industrieanlagen und den dazugehörigen Arbeitenden, denen es einfach sehr, sehr schlecht geht. Schon kleine Kinder müssen über 12 Stunden am Tag schuften. Jedes zweite stirbt, bevor es 6 ist. Und noch im Jahr 1848 werden Arbeiter, also erwachsene Arbeiter, kaum älter als 30. Der Lohn für die Arbeit reicht auch kaum zum Überleben aus und wer nicht mehr arbeiten kann, hat keinerlei Absicherung. Alkoholismus und Analphabetismus sind außerdem weit verbreitet, so dass eine Verbesserung der Verhältnisse auch schwer zu erreichen ist. Man muss also schon klar sagen, dass diese Art, dieses Ausmaß der Ausbeutung der Arbeitskraft von Menschen, diese damals vorzeitig getötet hat, in Massen und hier wieder ein ethisches Urteil, Unrecht war. Diese Ungerechtigkeit fiel halt schon so einigen Leuten auf damals und das wollten einige dann auch nicht so stehen lassen. So kam es dann im Lauf des 19. Jahrhunderts auch zu den unterschiedlichsten Denkrichtungen und Bewegungen. Also die meisten werden jetzt direkt an Marx denken. Aber es war wirklich eine Vielzahl von kleinen und großen Denkrichtungen, von denen sich einige durchsetzten, andere nicht. So als große Sammelbegriffe kann man sicherlich Sozialismus, Kommunismus, Anarchismus oder aber auch die reformistische Haltung nennen, die zum Beispiel eine soziale Marktwirtschaft wollte. Und wichtig ist zu sehen, dass das alles keine Synonyme sind, sondern teils sehr unterschiedliche Bewegungen. Auch wenn der Ursprung, also dieser Ungerechtigkeit auf die eine oder andere Weise ein Ende zu setzen, vielleicht der gleiche ist. Das Grundproblem oder der Hauptgedanke war dabei immer, wie bringt man Freiheit und Gleichheit zusammen? Weil einerseits ja Freiheit ohne Gleichheit zu brutalen Raubtierverhältnissen ausarten kann, wo man ständig auf der Hut sein muss, weil eigentlich niemand fair spielt und jeder nur versucht, das meiste rauszukriegen. Und andererseits ist Gleichheit ohne Freiheit im Zweifel einfach ein unflexibles, starres System und steht jedem Fortschritt im Weg. Beides ist nicht wünschenswert. Also geht es darum, beide Richtungen abzuwägen. Also einerseits die soziale Gerechtigkeit, dass man es ermöglicht, dass alle am Wohlstand teilhaben, den eine Gesellschaft erwirtschaftet. Andererseits aber auch genug Flexibilität und Freiheit zu ermöglichen, dass es weitergeht. Also dass Menschen neue Ideen haben und die auch verwirklichen können. So, und diese Abwägung zu treffen, eine sozial gerechte und freie, flexible Gesellschaft zu schaffen, ist ja bis heute wichtig. Das muss immer weiter diskutiert und den Verhältnissen angepasst werden, weiterentwickelt werden. Und deshalb ist es ja auch enorm wichtig, dass es in einer Demokratie unterschiedliche Denkrichtungen von beiden Seiten gibt. So, und Anarchistinnen haben im Grunde größtenteils ihrerseits noch Möglichkeiten gesucht, ein Zusammenleben in Freiheit als Gleiche untergleichen zu ermöglichen. mit der recht extremen Haltung, dass es gar keine Machtverhältnisse geben darf. Daraus ergibt sich natürlich sofort das Problem, dass ja anscheinend das Thema Macht nicht wegzudenken ist aus der menschlichen Natur. Das heißt, wenn man eine gute Gesellschaft will, muss man ja mitdenken, wie Menschen so ticken und dass sie völlig widersprüchliche, teilweise nicht vorhersehbare Wesen sind, die vielleicht auch eigentlich sich nach einem guten Zusammenleben sehnen und dann aber doch wieder zu Unterdrückungen und Übertrumpfungen und sich messen wollen neigen. Und es gibt sicherlich einige Menschen, die dazu weniger neigen und einige Menschen, die dazu mehr neigen. Man kann ja nicht nur in einer kleinen Kommune von super friedlichen Individuen denken, die keine Lust auf Unterdrückung anderer haben und so tun, als gäbe es das andere Extrem nicht oder halt auch einfach die große, große Menge von Menschen, die das eine und das andere in sich haben, wahrscheinlich sogar alle eigentlich. Naja, auf jeden Fall, das ist eine Kritik, die man üben kann. Und die andere Kritik ist natürlich die an jeden gewaltsamen Bestrebungen, um eine Idee durchzusetzen, egal wie schön sie im Ansatz auch sind. Es gab historisch mehrere Phasen gewaltsamer anarchistischer Unternehmungen, die eigentlich im Widerspruch zur Idee der kompromisslosen Gewaltlosigkeit stehen, die dem Anarchismus zugrunde liegt. Und da zeigt sich ja auch schon so das Problem vielleicht in der Grundhaltung, dass auch in der eigenen Bewegung dann halt doch gewaltsame Tendenzen aufgetaucht sind. Es gibt allerdings, das ist wichtig zu sagen, bis heute und auch damals unter vielen AnarchistInnen auch den Konsens, dass eine gewalt- und machtfreie Gesellschaft nicht mit Gewalt erzwungen werden darf. Also einfach um konsequent zu bleiben, wenn man das will, dann kann man das auch nicht mit den Mitteln erzwingen, die man ablehnt. Und entsprechend hat zum Beispiel auch Bakunin, ein Vordenker des Anarchismus, explizit die marxistischen Ideen des revolutionären Umsturzes mit zentralistischer Kommandostruktur abgelehnt. Er sagte, Zitat, nehmt den größten Revolutionär, setzt ihn auf Russlands Thron und er wird nach wenigen Jahren ein Tyrann sein. Mit einer Revolution, wie Marx sie sich vorstellt, erwartet uns in Russland eine schreckliche rote Bürokratie. Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass diese berechtigten Kritikpunkte an dem Gedanken der Anarchie ja gar nicht der Grund für die Verfolgung von Anarchisten waren. Die Inhaber der Macht und des Kapitals damals bedienten sich ja durchaus leichtfertig gewaltsamer Mittel, um Geld und Macht weiter zu vermehren und hatten also offensichtlich gar nicht so viel Gegengewalt, wie das Vorgehen im Kolonialismus, Sklaverei, Krieg, die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die Menschen krank gemacht haben und vorzeitig getötet haben. Gewalt an sich wurde also damals durchaus nicht abgelehnt seitens vieler Inhaber von Macht und Kapital und wurde auch ohne zu zögern gegen unliebsame Zeitgenossen eingesetzt. Also wie gesagt, ohne Gewalt auf irgendeiner Seite in Schutz zu nehmen. Was man auf jeden Fall immer wieder sagen muss, ist, dass Gewalt gegen Gewalt erzeugt und wann immer es irgendwie möglich ist, nicht das Mittel der Wahl sein sollte. Naja, auf jeden Fall ist festzuhalten, dass der hauptsächliche Grund für die Verfolgung von Anarchisten halt schon sehr naheliegenderweise der war, dass diejenigen, die Geld und Macht hatten, halt beides nicht verlieren wollten, größtenteils noch nicht mal teilen wollten. Ein weiterer Grund war sicher auch die erwähnte Angst und Paranoia, also weil damals auch gerne mal alles, was irgendwie links, sozialdemokratisch, sozialistisch, kommunistisch, anarchistisch wirkte oder einfach den Status quo in Frage stellte, mit Sowjetrussland zusammengeworfen und pauschal als böse gebrandmarkt wurde. Und da ist es auch, wenn man in die Geschichte schaut, auf jeden Fall wichtig, das zu trennen, weil Anarchisten zum Beispiel auch noch bei der Novemberrevolution dabei waren, genauso wie Sozialdemokraten und Vertreter aller Richtungen, aber kurz darauf in Sowjetrussland noch unter Lenin auch mit propagandistischen und gewaltsamen Mitteln verfolgt wurden. Das eine hat also mit dem anderen ab einem bestimmten Punkt wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Wichtig ist also eben diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Bewegungen, die wiederum verschiedene Untergruppen hatten, deren Haltung teils stark divergierte Und deshalb, wie gesagt, gibt es da auch keine einfache Erzählung, die die Wahrheit gut umfassen würde. Schon gar keine von Gut gegen Böse. Um es auch vielleicht einmal ganz klar zu sagen, weil es in einem Podcast über das 20. Jahrhundert unweigerlich um stark polarisierende Themen gehen muss. Ich verfolge hier keinerlei Ideologie und auch keinen Glauben, wenn überhaupt eine humanistische Grundhaltung. Was mich hier mit dem Podcast mehr als alles andere interessiert, ist die größtmögliche Annäherung an die Wahrheit, die eh nie ganz zu erreichen ist. Und genau deshalb freue ich mich auch über jede Anmerkung und jedes Argument, das mir hilft, noch näher an die Wahrheit ranzukommen. Also vielen Dank dafür. Und wer sich auch beteiligen möchte oder mir helfen möchte, näher an die Wahrheit ranzukommen, kann mir gerne schreiben unter podcast@laura-rosenkranz.com. Mal sehen, ob die nächsten Folgen wieder ohne Exkurs auskommen. Aber vielleicht ist es ja auch manchmal ganz gut, nochmal tiefer zu gehen zu bestimmten Themen. Jetzt auf jeden Fall, wie geplant und wie immer, zu den politischen Ereignissen des Jahres. Passenderweise zu dem Exkurs gibt es in der Sowjetunion ein Ereignis, das die großen Differenzen zwischen der Sowjetdiktatur und der Sozialdemokratie ganz gut illustriert. Auf dem 6. Weltkongress der inzwischen komplett auf Stalin angesprochenen kommunistischen Internationalen, der Komintern, wird der Sozialfaschismus gebrandmarkt, womit Aktivitäten der Sozialdemokraten gemeint sind. Also die Message ist, Sozialdemokraten sind Faschisten. Trotzki wird festgenommen und dann ins Exil verbannt, so wie auch alle anderen, die Stalin irgendwie im Weg stehen. Und Stalin veröffentlicht seinen ersten 5-Jahres-Plan für die Wirtschaft der Sowjetunion. Die Gehälter fallen dabei gleich mal um 50%. Springen wir mal nach Nahost. Wir erinnern uns an die ungeklärte Situation in Palästina, die durch die Balfour-Erklärung und das Sykes-Picot-Abkommen zustande gekommen war. Wer das nochmal nachhören möchte, in der Folge zu 1916 haben wir darüber gesprochen. Auf jeden Fall ging es erstmal so weiter, dass die britische Mandatsregierung auf Selbstständigkeit sowohl der jüdischen als auch der arabischen Bewohner setzte, was auch eine Weile lang einigermaßen gut ging, aber jetzt wieder zu Spannungen führt. Es ist nämlich so, dass es mehrere Einwanderungswellen gibt von jüdischen Menschen nach Palästina und 1928 sind mittlerweile gegenüber der Jahrhundertwende 35.000 neue jüdische Siedler im Land. Das wird natürlich nochmal beschleunigt durch die gewaltsame Vertreibung der europäischen Juden durch die Nazis. Und an dieser Einwanderungsfrage wird sich der Nahostkonflikt in der Folge auch noch weiter verschärfen. In China gelingt Chiang Kai-shek jetzt die Eroberung Pekings und der Warlord der Mandschurei erklärt seine Loyalität gegenüber Chiang Kai-shek. Dieser wird dann auch zum Generalissimo der nationalistischen Regierung. In Ägypten suspendiert König Fuad I. die ägyptische Verfassung von 1923 und löst damit eine schwere Staatskrise aus. In Mexiko wird Präsident Alvaro Obregón ermordet und, wir springen ziemlich hin und her, der afghanische König, der 1919 den Krieg Afghanistans für die Unabhängigkeit von Großbritannien angeführt hatte, besucht Deutschland. In Afghanistan wird indessen die erste afghanische Organisation für die Rechte und den Schutz von Frauen gegründet. Auch in Albanien und weiteren Ländern der Welt organisieren sich Frauen weiter und kämpfen für ihre Rechte. Und in Großbritannien erhalten Frauen jetzt auch ab 21 Jahren das Wahlrecht und sind somit den männlichen Wählern gleichberechtigt. Italien ist mit seinem Expansionskurs im Mittelmeerraum mehr und mehr erfolgreich und hat jetzt Libyen wieder komplett unter Kontrolle. Mussolini überlebt einen Anschlag, bei dem 17 andere Menschen getötet werden, er selbst aber nicht. Und nochmal ein Meilenstein und dann doch wieder nicht Meilenstein auf dem Weg zum ewigen Frieden ist der Brion-Kellogg-Pakt. Damit wird ein weiterer Versuch unternommen, den Frieden zu sichern. Und auch hier ist wieder das Problem, dass der Angriffskrieg nicht definiert wird in seinem Charakter. Es unterschreiben zwar alle Großmächte außer der Sowjetunion eine Erklärung zum Verzicht auf Krieg als Mittel der Politik, bezogen auf den Angriffskrieg, was aber eben einigermaßen lasch ist, wenn erstens jeder sagen kann, ja, aber ich habe ja gar nicht angegriffen. Ich hatte ja diesen oder jenen Grund einzumarschieren. Und es zweitens eben auch keine wirklich handfesten, festgeschriebenen Sanktionsmaßnahmen gibt. Auf jeden Fall konnte dieser Pakt den Zusammenbruch des Systems kollektiver Sicherheit nicht verhindern. Okay, das war's mit der Politik. Ich habe in der Vorbereitung dieser Sendung eine ziemlich spannende Seite entdeckt, und zwar im Portal mit Quellen aus der Weimarer Republik. Und da habe ich aus dem Jahr 1928 auch gleich mehrere ganz interessante Texte gefunden, die den Zeitgeist des Jahres und der Zeit ganz gut widerspiegeln. Einer ist von Felix Gilbert. Das ist der Urenkel von Felix Mendelssohn Bartholdy und später Historiker und Professor in Princeton. Und der hat seine Erinnerungen an die späten 20er wie folgt festgehalten. Obwohl der Kreis, in dem ich lebte, durch unterschiedliche berufliche Tätigkeiten und durch mannigfache Interessen geprägt war, gab es doch ein starkes Band zwischen uns. Wir waren ganz bewusstermaßen eine Nachkriegsgeneration. Wir fühlten uns als diejenigen, die im Talmielglanz des Wilhelminischen Reiches aufgewachsen waren und noch am Krieg teilgenommen hatten. Wir mochten die ständigen Erzählungen von Kriegserlebnissen nicht, obwohl wir sehr gut wussten, dass die Generation vor uns ja nur getan hatte, was ihre Pflicht war. Doch aus unserer Sicht war der Krieg eine fragwürdige Angelegenheit gewesen und es war besser, über die Rolle zu schweigen, die man daran gespielt hatte, als sich damit zu brüsten. Wir waren Pazifisten oder hatten zumindest einen Hang zum Pazifismus und außerdem waren wir froh, dass wir nicht mehr in einer Monarchie lebten. Gleichzeitig hatten wir, die wir in den ruhelosen Jahren von Niederlage, Revolution, Bürgerkrieg und Inflation geprägt wurden, wenig Vertrauen in die Stabilität der Zustände. Die einzige Sicherheit, die wir besaßen, war die Überzeugung, dass nichts sicher war. Keine der politischen Bewegungen, die mit dem Ende des Krieges aufgeschossen waren, hatte ihr Ziel erreicht oder die an sie geknüpften Hoffnungen erfüllt. Und wir fragten uns, ob die Unruhen und die Umbrüche der Nachkriegszeit wirklich die alten Mächte entthront hatten oder ob ganz im Gegenteil eine neue Woge der Gewalt heraufzog. Andererseits unterschieden wir uns auch von der folgenden Generation, den im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Geborenen, die in der relativen Sicherheit der zweiten Hälfte der 20er Jahre aufwuchsen. Viel weniger der Unbeständigkeit des gesellschaftlichen Lebens sich bewusst als meine Generation forderten sie mehr von dem, was sie für ihren Anspruch hielten oder für das Deutschland Zustehende. Es war ein entscheidender Unterschied, ob man vor oder nach 1914 aufgewachsen war. Wir lebten in dem Gefühl, dass unsere Nachkriegsgeneration etwas ganz Neues darstellte. Es machte Spaß, die Älteren zu schockieren, indem wir im Sommer keinen Hut trugen, indem wir es vermieden, einen Smoking anzuziehen, wenn wir abends ausgingen und indem wir stundenlang auf Barhockern saßen, statt in angemessene Weinlokale zu gehen. Wir wollten unser eigenes Leben leben, das nicht an ein festes, enges Schema gebunden war. Ja, das war die Lebensrealität eines Studenten in der Weimarer Republik. Ein Blick auf die Lebensrealität von Arbeiterinnen erlaubt die Anthologie »Mein Arbeitstag, mein Wochenende«, wo Arbeiterinnen von ihrem Alltag im Jahr 1928 berichten. Der Text, den ich daraus vorlesen würde, hat den Titel »8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Erholung, 8 Stunden Schlaf, süßer Dreiklang des Lebens«. Sommermorgen, die Sonne scheint mir direkt ins Gesicht. Ich erwache, springe auf ans Fenster. Es ist ein richtiger Sommermorgen, eine Pracht. Unten im Garten duften die Blumen, weiter drüben wogen die goldgelben Kornfelder, die Vögel singen ihre Morgenlieder. Es ist so feierlich, so still, wie im Traum stehe ich da. Auf einmal höre ich eine Stimme. Willst du heute nicht arbeiten? Was arbeiten in diesen dumpfen Fabrikräumen? Dieser Tag ist wirklich zu schade dazu. Für dich nicht, du Proletenmädel. Geh nur hinein in die stinkenden Fabrikräume und schufte, damit die Herren Unternehmer ihre Sommer sonst wo an der See verbringen können. Ich nehme mein Frühstück, mache mich auf den Weg. Hier treffe ich all meine Leidensgefährten. Sie jagen alle so dahin. Mir kommt es vor, als fliehen sie vor der Sommerpracht. Kaum bin ich im Fabriksaal angelangt, heult schon die Sirene, dass es mir durch Leib und Seele fährt. Nun stehe ich am Webstuhl bei diesem langweiligen Geklappere 9 Stunden lang. Wenn es nur erst Mittag wäre. Zur Abwechslung gehe ich hinaus auf den Abort, schaue aus dem Gitter wie eine Gefangene den tanzenden Sonnenstrahlen zu. Doch oh weh, als ich wieder hereinkomme, war ich 3 Minuten zu lange draußen und es gibt zur Abwechslung mal Krach dafür von unserem Herrn Meister, der den ganzen Tag vor der Türe steht und sich höchstwahrscheinlich als Abortdirektor ausbilden will. Endlich ist es Mittag. Schnell wird heimgejagt, gegessen und schnell wieder fort. Und wieder heult die Sirene und wieder stehe ich am Webstuhl diesen langen Nachmittag. Es ist eine Hitze. Die Gedanken sind schon ganz verwirrt und flattern weit umher. Wenn doch am Sonntag mal schönes Wetter wäre. Ein Sonntag ist auch viel zu wenig und 9 Stunden täglich im Betrieb zu viel. Ja, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Erholung, 8 Stunden Schlaf. Süßer Dreiklang des Lebens. Wenn wir den 8-Stunden-Tag erstmal richtig hätten. Das ist jedoch noch zu viel für die Frau, die in den meisten Fällen noch ihre Wirtschaft machen muss. So vergeht Tag für Tag, Jahr für Jahr. Die schönsten Stunden unseres Lebens gehen dahin. Man weiß nicht, wo sie geblieben sind. Wieder schaue ich an die Uhr. Es ist 4 Uhr. Na, noch 1 Stunde und die Qual ist mal wieder vorbei. Endlich ist Feierabend. Ich stürze hinaus. Doch, ich freue mich über nichts mehr. Bin zu abgespannt. Ja, und während vom 8-Stunden-Tag also noch geschäumt wird, wird in diesem Jahr das Penicillin erfunden. Der schottische Bakteriologe Alexander Fleming gehört auf jeden Fall zu den Menschen, die sich zu jener Zeit einen Sommerurlaub leisten können und hat offenbar auch niemanden, der ihm auf die Finger schaut, ob er auch sauber arbeitet. Als er nämlich zurückkommt aus dem Urlaub, steht auf seinem Schreibtisch eine verschimmelte Petrischale. Wie so oft in der Geschichte der Wissenschaft führt hier der Zufall zu einer großen Entdeckung. Die Schimmelpilze haben nämlich zufällig die Bakterienstämme getötet, die sich vor seiner Abreise noch in dem ungewaschenen Versuchsbehälter befunden haben. Und insofern ist es gut, dass er da so ein bisschen rumgeschlampt hat, weil nämlich Penicillin in der Folge vielen, vielen tausend, wenn nicht gar Millionen Menschen das Leben retten wird. Bis zur systematischen Züchtung und zur massenhaften Verbreitung von Penicillin soll es allerdings noch knapp 20 Jahre dauern. Und wir kennen alle das Problem, dadurch, dass dann irgendwann Antibiotika für alles Mögliche verschrieben wurden und teilweise resistent geworden sind, haben wir heute das Problem der multiresistenten Erreger. Und tatsächlich hat Fleming 1940 davor schon gewarnt, als er den Nobelpreis erhielt. Da hat er nämlich wohl sinngemäß gesagt, wenn wir dieses Mittel verantwortungslos einsetzen, werden wir es wieder verlieren. Eine weitere Fortschrittsnachricht aus der Wissenschaft ist in diesem Jahr die Entdeckung der Molekularbiologen Griffith und Avery, die in Experimenten mit Mäusen und Bakterienstämmen erstmalig den Zusammenhang zwischen DNA und Vererbung zeigen können. Während im gleichen Jahr der spätere Nobelpreisträger James Watson geboren wird, der wiederum im Jahr 1953 die Doppelhelixstruktur der DNA entschlüsseln wird. Ja, die Luftfahrt ist ja ein ganz großes Ding in dieser Zeit und da gibt es auch einige Ereignisse in diesem Jahr. Zum einen ist Lindbergh weiter gefeierter Star der Luftfahrtszene und erhält die Medal of Honor für seine Atlantiküberquerung. Und mit Amelia Earhart überquert jetzt die erste Frau den Atlantik in einem Luftfahrzeug. Roald Amundsen stirbt indessen tragisch bei dem Versuch, ein abgestürztes Flugzeug zu bergen, zu retten, weil nämlich die Expedition von Umberto Nobile erstmal durch einen tragischen Absturz des Flugschiffs Italia zum Ende gekommen ist. Nobile wird gerettet werden. Amundsen überlebt den Rettungsversuch leider nicht. Was man auf jeden Fall über Flugzeuge in den 20er Jahren sagen kann, ist, dass sie einigen Sexappeal hatten und der Begriff Sexappeal wiederum fand über den Atlantik Einzug in den deutschen Wortschatz. Und zwar neben einigen anderen Anglizismen, die zu der Zeit so langsam Teil der deutschen Sprache wurden. Anita Daniel, eine Modejournalistin, erkannte das und schrieb einen Text darüber unter ihrem Namen Anita, den sie als Journalistin benutzt hat, in einer Publikation des Ullstein Verlages, dem Uhu. Eigentlich schrieb Anita Daniel vorwiegend für die Dame. Aber hier schrieb sie eben ausnahmsweise mal für den Uhu diesen Artikel über Sexappeal. Ein neues Schlagwort für eine alte Sache. Den international gültigen Begriffen wie 5 o'clock, Flirt, Dancing, Cocktail hat sich ein neuer, höchst wichtiger zugesellt, Sexappeal. Jahre hindurch nannte man es das gewisse Etwas und gemeint war jener Zauber, der von Wesen ausgeht, die man nicht einfach unter die Rubrik Schönheit einreihen konnte. Und plötzlich kam es aus Amerika wie eine Erleuchtung. Es war eben Sexappeal. Bis vor kurzem fragte man bei einer Frau ausschließlich, hat sie schöne Beine? Jetzt lautet die brennende Frage, hat sie Sexappeal? Jede Generation hat den Ehrgeiz, ihre Schlagwörter als neues Patent anzumelden. Später, bei längerem Gebrauch, stellte sich dann heraus, dass haargenau dasselbe bereits unter mehreren anderen Namen eingetragen war. Sexappeal hat es natürlich schon zu Zeiten gegeben, in denen noch niemand Englisch sprach. Und im Mittelalter wurde man wegen allzu starken Sexappeals einfach verbrannt. Man nannte es damals Hexerei. Wenn eine sehr schöne Frau auch noch Sexappeal hat, da geschehen welterschütternde Dinge. Zumindest aber wird sie ein Filmstar, von dem 5 Erdteile träumen und eine ganze Generation Komplexe bezieht. Unsere sachliche Zeit sucht und findet für alles den technischen Ausdruck und die sachliche Erklärung, bis sie an einen Punkt kommt, wo sie einstweilen nicht weiter kann. Dann heißt es eben Atom, Welle, Sexappeal. Ja, in der letzten Folge zu 1927 war ja auch schon mal von dem Film It die Rede. Und dieser Text ist so noch ein weiterer Hinweis dafür, wie das die Menschen damals umgetrieben hat, dieses gewisse Etwas, was jetzt Sexappeal hieß. Nicht mehr so sexy fanden die Studierenden des Bauhauses Walter Gropius. Der zieht sich jedenfalls vom Bauhaus zurück in diesem Jahr. Offiziell gibt er als Grund an, dass das Bauhaus nun gefestigt dastehe und er sich seinen Bauprojekten widmen wolle. Inoffiziell gibt es aber sowohl von Seiten der Studierenden als auch von außen kommend mehr und mehr Widerstand gegen ihn persönlich sowie das Bauhaus als Ganzes. Zudem hat sich Gropius wie immer mit gutem Riecher in den USA umgeschaut und hat vermutlich schon zu diesem Zeitpunkt den Plan, sich dort was aufzubauen. Also ist es auch für ihn eigentlich ein ganz genehmer Zeitpunkt, da den Abschluss zu finden. Und im Hintergrund hat er so oder so weiter seine Hände im Spiel und wird sich 1930 auch dafür einsetzen, dass Mies van der Rohe Hannes Meyer ablöst, der wegen seiner kommunistischen Haltung zunehmend in Schwierigkeiten gerät. Eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit der westlichen und europäischen Kulturszene ist ein Film nach einer Erzählung von Victor Hugo, und zwar Der Mann, der lacht. Die Produktion ist US-amerikanisch, das Team eigentlich vorwiegend deutsch. Paolini inszeniert den literarischen Stoff und Konrad Veit spielt die Hauptrolle eines gruseligen Helden, der durch eine Verstümmelung in seiner Kindheit gezwungen ist, für immer zu lachen. Und was besonders ist an diesem Film, ist vor allem auch seine Nachwirkung. Es ist nämlich so, dass sich viele spätere Werke daran orientiert haben und vor allem an der Figur dieses dauerlachenden Konrad Veit, der das auch erstaunlich vielschichtig spielt, obwohl er nur eine Grimasse zeigen kann, ist da viel Abwechslung in seiner Mimik. Und unter anderem ist der Joker aus Batman diesem grinsenden Helden nachempfunden. Obwohl der Held aus Der Mann, der lacht, eher auf der klassisch guten Seite steht und fernab ist von den Abgründen des Joker. Ihren ersten großen Auftritt auf der Bühne des fiktiven Weltgeschehens haben Mickey und Minnie Maus, und zwar in dem Film Plane Crazy. Also Plane geschrieben wie Flugzeug auf Englisch, Plane. Und das ist natürlich ein Wortwitz, der auch so ziemlich das Niveau vorgibt, das sich durch den stellenweise ziemlich slapstickhaften und teilweise auch schon aus heutiger Sicht ein bisschen komischen Cartoon zieht. Also komisch nicht nur im Sinne von lustig komisch, sondern auch irgendwie merkwürdig komisch. Aber bildet euch gern selbst ein Urteil. Der Link zum Clip ist in den Shownotes. In der Pariser Oper feiert in diesem Jahr Bolero von Maurice Ravel Premiere Und in Berlin wird die Drei-Groschen-Oper uraufgeführt. Über die Drei-Groschen-Oper wurde schon so viel gesagt und geschrieben, dass ich das hier mal auslassen würde. Da gibt es einfach wirklich genug Material. Und Links dazu gibt es noch in den Shownotes. Und würde zum Literaturgeschehen des Jahres kommen. Eigentlich kann man die Drei-Groschen-Oper auch als literarisches Werk sehen. Abgesehen davon veröffentlicht Yeats die Gedichtsammlung The Tower. D.H. Lawrence veröffentlicht Lady Chatterley's Lover und André Breton veröffentlicht Nadja. Nadja wird als das zentrale Werk des literarischen Surrealismus angesehen und ganz offen gestanden ärgert mich dieses Buch immer wieder. Also als ich meinen Abschluss in Literatur, Wissenschaften und Philosophie gemacht habe, wurde der Name Breton so unter einigen Literaturwissenschaftlern fast ehrfürchtig geraunt. Und ein Literaturwissenschaftler, der auch für die FAZ geschrieben hat, Karl-Heinz Bohrer, nennt Nadja eine Basisschrift der klassischen Moderne. Meinerseits muss ich aber wirklich sagen, und egal wie viele Chancen ich seinen Schriften gebe, sehe ich bei ihm keine wirklich neue, besonders tiefgehende oder besonders schöne poetische Idee oder Kunst. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Interessante an diesem Menschen sein wirklich schön klingender Name, ein gewisses Charisma und sein gutes Aussehen war. Aber ehe ich hier so weiter vor mich hin rante, vielleicht mal lieber kurz zusammengefasst, worum es in Nadja geht und warum dieses Werk mich speziell ärgert und aus meiner Sicht keineswegs irgendeine Basisschrift zu irgendwas ist, außer zu Bretons eigener Psyche vielleicht. Ja, Nadja ist eigentlich, ganz kurz erzählt, eine Geschichte von Boy Meets Girl. Breton und Nadja treffen sich im Paris der 20er Jahre und eine nicht ganz unkomplizierte Liebesgeschichte beginnt und findet auch schnell ihr Ende. Das ist eigentlich schon die Handlung, wenn man da einen Plot sehen will, was man nicht sollte, weil es ist eher ein autobiografischer Bericht und ja sowieso eher im Sinne der Moderne, eher als fragmentiertes Werk auch intendiert und nicht unbedingt als Liebesroman. Alles andere als ein Liebesroman auf jeden Fall. An dem Buch habe ich sowohl eine ästhetische als auch eine moralische Kritik. Und vielleicht erstmal die ästhetische Kritik. Ich finde darin keine besonders gelungene künstlerische Verarbeitung seiner Erlebnisse. Also es ist eine autobiografische Schrift. Also er versucht auch gar nicht, eine Kunstfigur zu erfinden oder einen Roman daraus zu entwickeln. Es ist eigentlich wirklich eher so eine Ansammlung von Notizen, wie sie heute vielleicht auch wirklich gut in einem Blog stehen könnten. Das ist vielleicht auch so das Interessante daran noch. Also in einer neueren Ausgabe sind auch mehrere Bilder abgedruckt. Und das würde sich vielleicht so als Webseite tatsächlich ganz gut machen. Also er bedient sich auf jeden Fall dem Mittel der Montage und das ist ja eigentlich auch ganz im Sinne so der Dada-Bewegung, aus der er ja auch den literarischen Surrealismus ableitet. Allerdings, einfach nur sich der Montage zu bedienen, macht noch kein gutes künstlerisches Werk. Das muss ja auch mit einer stimmigen oder zumindest irgendwie interessanten Dramaturgie passieren und die kann ich zumindest nicht so richtig sehen. Also für mich ist das eher ein locker zusammengeworfenes Bündel aus Notizen und Gedanken. Inhaltlich irritiert hat mich, dass man sehr, sehr lange warten muss, bevor es endlich um Nadja geht, weil nämlich ungefähr ein Drittel des Buchs gar nichts mit Nadja zu tun hat. Also Breton füllt erstmal ein ganzes Drittel des Buchs mit unzusammenhängenden Notizen darüber, wie er durch Paris streift und zum Beispiel mit einem von seinen Surrealisten Typen in einem Theater picknickt während der Vorstellung und alle anderen aus dem Publikum nervt. Also überhaupt fand er es ja sehr toll, andere Leute zu nerven, was natürlich jetzt auch in dieser Bewegung gesehen werden muss, dass man sich auflehnen wollte gegen alte Werte und Traditionen, vor allem eben aus Dada heraus und dann auch so in dieser eigentlich immer schwammig bleibenden Idee des Surrealismus, die er verfolgt. Aber man kann berechtigte Kritik üben und sich da vielleicht auch gezielt dagegen stellen und man kann einfach ein Idiot sein, der andere Leute nervt für nichts. Und ja, also ich finde, da ist vielleicht häufig ein schmaler Grat. Vielleicht sitzt da jemand im Theater und hat sich irgendwie aus seinem kläglichen Lohn das einzige Theaterticket in einem halben Jahr leisten können und dann setzt sich Breton da bräsig irgendwie mit seinem Kumpel hin und macht Picknick. sowas hat er auch nicht mitgedacht. Also, wenn, dann hat es da, glaube ich, die Falschen getroffen mit solchen Akten der Rebellion. Aber egal, ich glaube, so tiefgründig hat er das auch gar nicht reflektiert. Ich glaube, er wollte einfach nur ein bisschen Randale machen. Und generell interessiert sich Breton nicht so arg für andere Leute. Aber dafür umso mehr für sich selbst. Er vertraut zwischendurch auch den Lesenden an, dass sein größter Wunsch darin besteht, bei Nacht im Wald einer nackten Frau zu begegnen. Und dass er dann nicht wisse, ob er an sich halten könne. Und schiebt noch nach, dass alle, die über diese Vorstellung lachen, Schweine seien. Überhaupt geht's bei Breton eigentlich die ganze Zeit abwechselnd, wie gesagt, um seine eigene Person oder um Sex, der sich um die eigenen Fantasien und die eigene Person dreht. Also eigentlich eher ein bisschen präpotent in der Grundhaltung. Und natürlich ist somit die größte und schönste Kunst auch aus dem Begehren und aus dem eigenen entstanden. Aber hier entsteht einfach nicht viel daraus. Also es bleibt eigentlich so bei dem, ja, ich würde am liebsten den ganzen Tag nackten, interessanten Frauen begegnen. Und daraus kann man ja auch was Interessantes, Künstlerisches machen. Aber der Schritt wird irgendwie nicht gegangen. Also es bleibt irgendwie bei diesem Typen, der den ganzen Tag an Sex denkt. Deshalb stelle ich mir Breton ehrlich gesagt so vor, dass er so als schillerndes, egozentrisches, gern auch mal rüpelhaftes und immer wortgewandtes Sexbündel durch die Straßen von Paris schlawinert ist. Und das hat ihm auch durchaus viel Aufmerksamkeit und ja zwischendurch auch wirklich Respekt und großes Interesse auf jeden Fall von Frauen und Männern eingebracht, die ihn unterstützt haben, sich eben auch angeschlossen haben in diesem Kreis der Surrealisten. Von den Frauen haben ihn auch einige geheiratet und durchfinanziert, so wie das auch der Fall ist, als er Nadja begegnet. Also seine damalige Ehefrau hat das Geld verdient, sich dann noch für seine surrealistische Forschung engagiert, während er damit beschäftigt war, anderen Frauen nachzustellen und so sich als Bürgerschreck zu betätigen. Naja, vielleicht nochmal zurück zu dem Buch, das ich eher André auf der Suche nach André genannt hatte. Irgendwann nach vielen, vielen Seiten gibt es dann doch noch endlich ein paar Seiten über seine Zeit mit Nadja. Nadja ist eine echte historische Person oder keine historische Person, sondern einfach ein Mensch, der damals gelebt hat, eine junge Frau in Schwierigkeiten. Sie erzählt selbst, man weiß nicht genau, ob es stimmt, Breton gibt das so wieder, dass sie ihr gesamtes Geld bei einem Drogendeal verloren hat. Sie hat nämlich versucht, Kokain zu schmuggeln. Sie wurde wohl auch mehrmals in richtig üble Situationen reingezogen, also unter anderem von einem Mann blutig geschlagen und neigt auch dazu, sich völlig in ihrem jeweiligen Gegenüber, eben zum Beispiel auch Breton, komplett zu verlieren. Und das, was Breton auch so faszinierend an ihr findet, sind ihre fantasievollen Gedanken und ihre Art, die Umgebung wahrzunehmen, was er so als Bestätigung seiner surrealistischen Ideen sieht, aber was bei ihr auch einfach die Vorboten einer handfesten Psychose sind. Es ist tatsächlich so, dass die interessantesten und wirklich poetischen Stellen des Buches vor allem oder eigentlich ausschließlich aus dem Mund von Nadja kommen. Angefangen mit der Szene, wo sich beide kennenlernen und wo sie ihm sagt, ihr Name sei Nadja, der auf Russisch Hoffnung heißt, aber nur der Anfang dieses Wortes ist. Also Nadja ist der Anfang der Hoffnung. Was natürlich tatsächlich ein sehr schöner poetischer Satz ist. Aber sie hat sich das ausgedacht, nicht er. Und um Nadja als Mensch geht es, wie gesagt, auch gar nicht. Nadja ist teilweise Forschungsobjekt, Lustobjekt. Sie taucht eigentlich nur auf als Spiegelung von Bretons Ich, nachdem er unablässig auf der Suche ist. Sie macht ihm auch von der ersten Minute an Komplimente. Vielleicht merkt sie, dass man ihn so kriegen kann, weil er schon sehr selbstverliebt rüberkommt. Und er gibt auch ausführlich wieder, wie diese Komplimente im Wortlaut von Nadja gesprochen wurden. Und überhaupt interessiert ihn eigentlich vor allem an dieser Begegnung, an dieser Beziehung, was sie über ihn und ihr bedingungsloses Begehren für ihn zu sagen hat und inwiefern sie mit ihrer fantasievollen und mystischen Weltwahrnehmung und wie gesagt auch in ihren beginnenden Wahnvorstellungen seine surrealistischen Theorien bestätigt. Er gibt ihr auch Geld. Aber, und hier eine Bemerkung, die nicht Inhalt des Buches ist, aber bekannt, das Geld ist nicht seins, sondern eben das von seiner ersten Ehefrau, die das Geld verdient für die beiden. Der gegenüber er sich nicht nur in dem Moment auch ziemlich ausbeuterisch verhält, was später auch einige der gemeinsamen Freunde, die er auch gern mal aus Belieben aus seinem surrealistischen Club gekickt hat, später auch scharf kritisieren. Also ein paar Jahre später erscheint ein Pamphlet, Un Cadavre, also ein Leichnam, wo Breton ganz schön auseinandergenommen wird von seinen Leuten. Naja, aber auf jeden Fall, ja, also das Geld, so das bisschen, was Nadja von ihm bekommt und wofür sie ihn auch tausendfach mit Verehrung und Liebe und Küssen überschüttet, hat er nicht selbst verdient. Und was ich wirklich schwer hinzunehmen fand, zumal es ja eben keine literarische Erzählung ist, sondern wirkliche Begebenheiten, die da wiedergegeben werden, ist eine Szene, wo Nadja aus ihrer wirklich nicht immer schönen Vergangenheit erzählt. Das mag er auch überhaupt nicht, wenn sie ihm einfach ungefragt aus ihrer Vergangenheit erzählt. Und ja, also sie erzählt, wie sie einen Faustschlag bekommen hat von einem Mann, sodass sie geblutet hat und bevor sie geflohen ist, nochmal seine Klamotten mit Blut beschmiert hat. Von dieser Erzählung ist Breton so angewidert, dass er sich von ihr abwendet, mit ihr Schluss macht und er bemitleidet in dem Moment auch nicht Nadja, sondern er bemitleidet sich selbst dafür, dass er mit der ja auch wirklich schönen und interessanten Frau jetzt Schluss machen muss, weil sie halt so ein schlimmes Schicksal hinter sich hat und vermutlich ja auch noch vor sich sieht. Und das widert ihn halt an. Was soll er machen? Und auf die Idee, ihr aus ihren Abhängigkeiten und ihrem Schicksal rauszuhelfen, sie als eigenständigen Menschen zu sehen, der dringend Hilfe benötigt, schreibt er nicht. Er geniert sich höchstens darüber, dass er weiter mit ihr verkehrt hat, obwohl er schon merkt, dass er sie nicht liebt und ihr eigentlich auch nicht helfen will. Also er will nicht, dass irgendjemand was von ihm braucht. Das kommt daraus. Und auf jeden Fall merkt er immerhin, dass sein Verhalten ihm gegenüber nicht ganz einwandfrei ist. Allerdings geht es auch hier, glaube ich, eher darum, dass er sein positives Selbstbild vor sich selbst bewahren will und nicht so sehr um sie. Großzügig mit Kritik ist er, was die psychiatrischen Anstalten dieser Zeit angeht. Da hat er sicherlich auch teilweise recht, aber wieder schaut er nicht bei sich selbst nach und das steht jetzt wieder nicht im Buch, aber er hat sie kein einziges Mal besucht, als sie dann nach dem Ausbruch ihrer Psychose in eine psychiatrische Anstalt kam, hat auch nicht versucht, sie wieder rauszuholen. Also wenn er das derart stark kritisiert hat, hätte sich ja eigentlich eine Verantwortung ergeben, seiner guten Bekannten oder Freundin vielleicht auch zu helfen, aber das hat er auch nicht gemacht. Andere Surrealisten, die keine Affäre mit ihr hatten, haben sich mehr um sie bemüht, Breton nicht. Also, ich muss vielleicht auch gerade, weil es Breton geärgert hätte, wenn jemand einen moralischen Maßstab an sein Werk angelegt hätte, will ich es explizit tun. So wie er ja auch weidlichen Spaß daran hatte, alle möglichen Leute zu provozieren. Auf jeden Fall finde ich halt auch wirklich mal Spaß beiseite, dass aus einer moralischen Perspektive dieser junge, gut aussehende, in dem Moment gut situierte, weil gut verheiratete Mann sich am Elend einer sowohl psychisch wie materiell abhängigen Frau bedient und ihr außerdem seine eigenen kruden intellektuellen Ideen überstülpt, sie quasi als Beweis hinhält, vorführt dafür, dass er da irgendwie richtig liegt und gleichzeitig ihren Körper benutzt und ihre Art, jemanden, auf den sie sich bezieht, mit extrem viel Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe und Komplimenten zu überschütten, nutzt, um sein eigenes Geltungsbedürfnis zu stärken. Und am Ende profitiert er auch nochmal von der Begegnung, indem er eben dieses Buch unter ihrem Namen veröffentlicht, was auch so eigentlich so als wesentliche Schrift seines literarischen Surrealismus gilt. Aber selbst wenn man die Moral beiseite lässt, was schwer zu tolerieren ist, sind die langen Schachtelsätze. Man kann das machen, also wie Virginia Woolf, die Meisterin des Semikolons, oder auch Heinrich von Kleist, der wirklich elegant halbe Seiten mit einem Satz vollschreibt. Aber hier ist diese Eleganz noch nicht mal vorhanden. Es ist nur sperrig und man ärgert sich, dass er sich nicht ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, das zumindest schön hinzuschreiben. Scheinbar aufgewertet wird der Text durch einige berühmt gewordene Formulierungen, wie etwa die Schönheit ist konvulsiv, mit der das Buch endet. Aber auch dahinter steht eigentlich bei ein bisschen nüchterner Betrachtung keine besondere Substanz, auch keine poetische. Also für mich klingt konvulsive Schönheit eigentlich nach so einer Art ästhetistischem Romantikporn. Natürlich aus der Sicht des Mannes gefilmt und beschreibt kein poetisches Feld, also metaphorisches Feld, was sich auftut und in dem man sich ganz lang aufhalten kann, wo man viel von hat. Beziehungsweise gab es da auch echt im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts Popstars, die irgendwie im Nebensatz eines Interviews solche Sachen gesagt haben und daraus nicht irgendwie ihr Ganzes, eine ganze neue Denkrichtung ableiten wollten. Ich glaube, Jim Morrison hat auch mal gesagt, irgendwie Truth is peristaltic oder irgendwie, dass eine besondere Wahrheit in peristaltischen Bewegungen liegt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man so als sehr junger Mensch, also oder sehr junger Typ irgendwie so im Bett die größten Erkenntnisse zu finden glaubt, das ist ja auch durchaus okay. Aber als Grundlage für ein Manifest oder eine besonders interessante Erzählung reicht es halt irgendwie nicht. Naja, was den Surrealismus selbst angeht, also die surrealistische Malerei und auch andere literarische Versuche des Surrealismus sind ja ganz unabhängig von Breton wirklich sehr schön und interessant und wären es auch ohne ihn geworden, ziemlich sicher. Moralisch wie intellektuell noch ärgerlicher ist in diesem Jahr auf jeden Fall eine polemische Schrift von Paul Schulze-Naumburg. Kunst und Rasse heißt die. Und darin heißt es, moderne Kunst sei ein Ergebnis des Verfalls der nordischen Rassen. Ja, und das belegt er vermeintlich mit Abbildung moderner Kunstwerke, neben die er Fotos von Menschen mit körperlichen Behinderungen platziert. Und damit glaubt er dann bewiesen, dass der Modernismus ein Resultat von Krankheit und Defekt sei. Und dieses Buch diente später dann auch als Grundlage des Ausstellungskatalogs für die Unterartete Kunstausstellung 1937 in München, welche die konfiszierten Kunstwerke verbotener Künstler zur Schau gestellt hat und eben Bezug nahm auf dieses unangenehme Werk. Erfreulicher ist der Gegenstand, den Paula von Resnijek für ein illustriertes Buch wählt, das eine Art Kompendium zeitgenössischer Ansichten über weibliche Identität bildet. Unter anderem argumentiert Resnijek darin, dass Frauen sich sportlich betätigen sollten, da dies Energie verleihe und lebensbejahend sei. Und sie vertrat den Standpunkt, die auferstandene Dame müsse eine aktivere Rolle im gesellschaftlichen und politischen Leben einnehmen. Hier in dem Auszug, den ich jetzt noch kurz lesen würde, zum Beispiel als Autofahrerin. Sie muss überall die Hände im Spiel haben, warum also nicht auch im Steuer? Sie hat nicht lange gefragt, sie hat danach gegriffen und führt es nun wie ein kleines Zepter. Ohne mit den Wimpern zu zucken, liegen ihre Finger eisenhart um das vibrierende Volant, das dem kleinsten Druck nachgibt und welcher sie mit derselben Willenskraft meistert wie ein Vollblut oder eine Bulldogge. Auf der Landstraße, in den Boulevards, in den Kanälen, auf der See, im Meer und in der Luft begegnen wir ihr. Zuerst misstrauisch, mit Bedenken, prüfend, hat sie Nerven genug, Übersicht, verliert sie nicht so leicht den Kopf wie das Herz, reichen physische Kräfte, psychische Energie? Niedlich, dass sie es versucht, mutig, dass sie nicht zurücksteckt, aber wird sie wirklich gut, zuverlässig? Unsere Skrupel sind beseitigt. Die Praxis beweist es. Sie hat sich durchgesetzt, man kann es nicht leugnen. Ihr Wille überwindet Meilen, ihre Lust am Tempo gibt ihr Perspektiven. Im Fluge jagt sie ihren Zielen entgegen, entschlossen, stolz in dem Bewusstsein, einen Mann zu ersetzen, ohne ihm zu gleichen. Ja, und wie anfangs schon angekündigt, geht es auch in meiner Lieblingsrubrik um Leben und Tod um eine starke Frau. nicht unbedingt eine begeisterte Rennfahrerin. Wobei das angesichts der vielen Aktivitäten, die diese, ich zitiere Michelle Obama, phänomenale Frau auf sich vereint hat, nicht verwunderlich wäre. Auf jeden Fall wird 1928, in dem Jahr, in dem Che Guevara, Andy Warhol, Noam Chomsky, Fats Domino, Jeanne Moreau, Shirley Temple, Stanley Kubrick und die großartige Agnès Varda geboren wurden. In diesem Jahr kommt auch eine Frau zur Welt, deren Leben Millionen Menschen inspiriert, zu Tränen gerührt, zum Lachen gebracht, Hoffnung gegeben hat. Sie hat von diesem Leben nämlich in 6 Bänden, in 6 Büchern auf wunderschöne Weise erzählt. Es geht um Marguerite Annie Johnson, besser bekannt als Maya Angelou. Geboren am 4.4.1928. Heute ist ihr Abbild und ihr Name in den USA auch auf einer 25-Cent-Münze zu finden. Und für Oprah Winfrey war sie wie eine Mutter. Und die ihrerseits großartige Schriftstellerin Toni Morrison sagte über sie, sie hatte 19 Talente, gebrauchte 10 und war einfach einzigartig. Ja, und diese Talente, auf die Toni Morrison da anspielt, zeigten sich in einer bunten Mischung aus Jobs und Kunstformen, die sie in ihrem Leben ausgeübt hat. Sie war unter anderem Tänzerin, Calypso-Sängerin, die erste schwarze Straßenbahnschaffnerin San Franciscos, auch alleinerziehende Mutter, Pimp, Schauspielerin, Theaterregisseurin, Filmregisseurin, Journalistin, Prosaschriftstellerin, Lyrikerin, Bürgerrechtlerin, unter anderem engste Vertraute von Martin Luther King und Malcolm X. Und das alles vor ihrem 40. Geburtstag. Und als sie 2014 verstorben ist, trauerten weltweit Millionen von Menschen. Und wenn ihr sie nicht als Autorin kennt, habt ihr bestimmt schon mal das eine oder andere Zitat von ihr gehört. Sie war nämlich nicht nur Meisterin der Autobiografie, sondern auch Dichterin. Und vor allem hervorragend, wenn es um lebenskluge Aphorismen ging. Also ich habe ein paar rausgesucht. Es gibt keine größere Qual, als eine unerzählte Geschichte mit dir herumzutragen. Mache niemanden zu deiner Priorität, für den du nur eine Option bist. Du kannst nicht alle Ereignisse kontrollieren, die dir widerfahren, aber du kannst entscheiden, dich nicht von ihnen einschränken zu lassen. Courage ist der wichtigste aller Werte, denn ohne ihn kannst du auch alle anderen nicht konsequent leben. Deine Kreativität kannst du nie aufbrauchen. Je mehr du sie benutzt, desto kreativer bist du. Eines der größten Geschenke, die du dir selbst machen kannst, vergeben. Vergib. Meine Mission ist, nicht nur gerade so zu überleben, sondern aufzublühen. Und das mit etwas Leidenschaft, etwas Mitgefühl, etwas Humor und etwas Stil. Erfolgreich zu sein bedeutet, dich zu mögen, zu mögen, was du tust und zu mögen, wie du es tust. Ich habe gelernt, dass man sehr viel über einen anderen Menschen erfährt, wenn man sieht, wie er mit diesen 3 Punkten umgeht. Mit einem verregneten Tag, verlorenem Gepäck und verhedderten Lichterketten am Weihnachtsbaum. Weil diese Zitate so oft wieder verwendet wurden und wahrscheinlich auch auf 1000 Tassen und T-Shirts stehen, würde ich auch gleich noch mal einen kurzen Clip einspielen, wo sie ein eigenes Gedicht selbst noch mal spricht. Und ich glaube, in ihrer Stimme und in ihrer Art, es zu präsentieren, merkt man noch mal, wie ehrlich tatsächlich der Gestus ist hinter dieser Lebensweisheit. Und ich empfehle auch eigentlich, sich das nicht nur anzuhören, sondern auch den Clip zu sehen, weil es ist unglaublich, welche Lebendigkeit und Wärme und Kraft in diesen Augen liegt und die wirklich so richtig leuchten. Also sie ist da in dem Video schon ziemlich alt, aber es leuchtet einfach so aus ihr heraus. Und es ist wirklich eine wahnsinnig beeindruckende und ja, unmittelbar liebenswerte, sympathische Person, die man sich auf jeden Fall merkt. Und zwar aus allen guten Gründen, für die man sich einen Menschen merkt.
You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I'll rise. You can shoot me with your words, you can cut me with your lies, You can kill me with your hatefulness, but just like life, I rise. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so, there I go.
Das war also Maya Angelou selbst mit Still I Rise. Aber vielleicht mal zu ihrem Leben. Für alle, die diese 6 Bände nicht gelesen haben oder sich mit der Biografie von Maya Angelou oder nicht so befasst haben, versuche ich das mal zusammenzufassen. Es ist so wahnsinnig viel. Aber fangen wir mal an damit, wie sie aufwächst. Sie kommt in sehr einfachen Verhältnissen zur Welt. Sie ist die Tochter eines Türstehers und einer Krankenschwester, die manchmal auch im Casino arbeitet. Und im Alter von 3 Jahren lassen sich die Eltern scheiden. Sie wird mit ihrem 4-jährigen Bruder in einen Zug gesetzt, als 3-Jährige, und zu ihrer Großmutter geschickt, die einen Gemischtwarenladen hat und entsprechend auch in der Wirtschaftskrise ganz gut über die Runden kommt. Als Maya 8 Jahre ist, bringt der Vater sie zurück zur Mutter. Und hier kommt es zu einem einschneidenden Erlebnis. Sie wird nämlich von dem aktuellen Liebhaber der Mutter vergewaltigt, im Alter von 8 Jahren. Dieser Mann wird daraufhin festgenommen und am nächsten Tag erstmal auf Kaution entlassen, aber wird dann erschlagen, aufgefunden. Und die Polizei sagt, er sei wahrscheinlich zu Tode getreten worden. Und die kleine Maya entwickelt daraufhin die Horrorvorstellung, dass sie ihn mit ihrer Stimme getötet hat. Und hört auf zu sprechen. Sie wird auch nicht mehr sprechen, bis sie 14 Jahre alt ist, also 6 Jahre lang. Nach 6 Jahren ist sie nämlich wieder bei ihrer Großmutter und da kommt sie mit der Lehrerin Bertha Flowers in Berührung. Und diese Lehrerin versorgt Maya nicht nur mit Literatur, also Dickens, Shakespeare, Edgar Allan Poe, Douglas Johnson, James Weldon Johnson. Also sie versorgt eben das Mädchen mit allem, was die Weltliteratur so zu bieten hat, also vor allem die angelsächsische, auch mit Literatur von afroamerikanischen Literatinnen wie Frances Harbour, Anne Spencer oder Jessie Fawcett. In dem ersten Band ihrer Autobiografie zitiert Maya diese Lehrerin mit den Worten, die sie letztlich dazu gebracht haben, wieder zu sprechen. Und zwar war das so ein kleiner Trick. Die Lehrerin hat nämlich gesagt, du liebst die Poesie nicht. Du wirst sie nie lieben, bis du sie sprichst. Bis sie über deine Zunge, durch deine Zähne, über deine Lippen kommt, wirst du die Poesie nie lieben. Ja, und diese Aussage von Mrs. Flowers bewegte Maya dann dazu, wieder anzufangen zu sprechen. When in disgrace with fortune and man's eyes, I alone beweep my outcast state and trouble deaf heaven with my bottle cries and look upon myself and curse my fate. Also die deutsche Übersetzung wäre ungefähr, wenn ich von Gott und Menschen übersehen, mir wie ein Ausgestoßener erscheine und da der Himmel nicht erhört, mein Flehen dem Schicksal fluche und mein Los beweine. Und Angelou fand sich zu der Zeit als Teenager in dem Sonett wieder und erzählte auch später bei einigen Gelegenheiten, dass sie sich in dem Moment dachte, Shakespeare ist ein schwarzes Mädchen. Ja, und ungefähr in dieser Zeit, als sie wieder anfing zu sprechen, zog Maya Angelou, die damals ja auch noch Marguerite genannt wurde, zusammen mit ihrem Bruder wieder zu ihrer Mutter, die inzwischen in Oakland, Kalifornien wohnte. Und sie hat dann die Highschool mit 17 Jahren abgeschlossen und schon vor ihrem Anschluss angefangen, als erste afroamerikanische Straßenbahnschaffnerin in San Francisco zu arbeiten. Sie hat in Nachtclubs gekellnert, als Köchin gearbeitet und kurz auch als Madam, so hießen die Manager von Prostituierten oder auch einfach Pimps. Und ebenfalls mit 17 Jahren hat sie ihren Sohn Clyde bekommen, der sich später in Guy Johnson umbenannt hat. 1951 hat sie geheiratet. Der Mann hieß Tosh Angelos, woher dann auch ihr Künstlername Angelou kam. Und die Ehe hielt nur relativ kurz, also 3 Jahre. Und zum Abschluss der Ehe änderte sie dann ihren Künstlernamen als Calypso-Tänzerin von Marguerite Johnson zu Maya Angelou. Sie war dann auch als Sängerin und Tänzerin immer erfolgreicher und ist in den 50ern auch mit Porgy und Bess durch Europa getourt und hat die Aufenthalte in den jeweiligen Ländern benutzt, um die jeweiligen Sprachen zu lernen. Und in den 50ern hat sie auch ihr einziges Album als Sängerin veröffentlicht, Miss Calypso. Ende der 50er hat sie den Schriftsteller John Oliver Killens getroffen, der sie motiviert hat, nach New York zu ziehen, um sich auf das Schreiben zu konzentrieren. Und da hatte sie dann auch Kontakt mit wichtigen Autoren wie John Henry Clark, Rosa Guy, Paul Marshall oder Julian Mayfield und hat auch zum ersten Mal eigene Schriften veröffentlicht. Dann in den 60ern kam sie mit Martin Luther King in Berührung, ist 61 auch mit dem südafrikanischen Freiheitskämpfer Bosumzi Marke nach Afrika gegangen. Zuerst hat sie in ihrer Zeit in Afrika in Kairo gelebt und bei der englischsprachigen Zeitung The Arab Observer gearbeitet, hatte auch eine Liebesbeziehung zu Marke, die sich dann auflöste. Daraufhin ist sie dann mit ihrem Sohn nach Ghana weitergezogen und hat dort an der Uni gearbeitet bis Mitte der 60er, war Redakteurin beim African Review und freie Journalistin für die Ghanaian Times. Und in Ghana hat sie auch Freundschaften mit Malcolm X geschlossen und ihm dann zurück in Amerika Mitte der 60er geholfen, die Organisation für afrikanische Einheit aufzubauen, kurz vor seiner Ermordung am 21. Februar 1965. Ende der 60er hatte sie eigentlich den Plan, mit Martin Luther King Jr. einen Marsch zu organisieren. Aber auch Martin Luther King wurde genau zu der Zeit, zu der sie zusammenarbeiteten, genauer an ihrem Geburtstag am 4. April 1968 ermordet. Maya Angelou war am Boden zerstört über beide Todesfälle. Also es waren ja sowohl 2 ihrer Freunde als auch die wichtigsten Figuren der Freiheitsbewegung verstorben. Da hat sie, in dieser Zeit hat sie Halt gefunden bei einer ebenso bedeutenden historischen Persönlichkeit, nämlich ihrem Freund James Baldwin. Aus dieser Bekanntschaft ergaben sich auch weitere Bekanntschaften und unter anderem auch die Entstehung des ersten Bandes der Autobiografie. I Know Why the Caged Bird Sings, also der Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt, war auch sofort ein literarischer Erfolg, also auch international. Und eigentlich lief es dann auch gut für sie weiter. Also obwohl sie keinen Uni-Abschluss hatte, wurde sie in den 80ern als Hochschullehrerin für American Studies an der Wake Forest Uni in Winston-Salem berufen und war auch vorher schon Gastprofessorin an mehreren Unis gewesen. Sie hat dann auch das Drehbuch und die Musik für den Film Georgia, Georgia verfasst. Und der Oprah Winfrey-Kanal hat einmal wöchentlich eine Talkshow mit ihr übertragen. Sie hat auch weiter Gedichte geschrieben und wodurch sie auch nochmal weltweit ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wurde, war, dass sie bei der Amtseinführung Bill Clintons am 20. Januar 1993 ein Gedicht las. On the Pulse of Morning. Das verlinke ich auch nochmal. Und das Bemerkenswerte an diesem Ereignis war auch, dass sie die erste Dichterin war, die bei einer Amtseinführung lesen durfte. Dann ergab sich daraus wiederum, dass sie für die Vereinten Nationen 1995 beim Millionen-Mann-Marsch rezitiert hat und da hat sie dann ihr Gedicht A Brave and Startling Truth vorgebracht. Ja, und überhaupt waren die 90er die Zeit der Ehrungen für sie. Also sie wurde in die Anthologie Daughters of Africa aufgenommen, die 1992 von Margaret Busby rausgegeben wurde, hat als Autorin zahlreiche Ehrungen erhalten und die Hörbuchausgaben ihrer Bücher haben ihr mehrere Grammys eingebracht. Sie hat dann in den 2000ern auch nochmal eine Ehrendoktorwürde der Michigan State Uni bekommen und 2011 die Medal of Freedom, also die höchste zivile Auszeichnung der USA. Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, wurde sie als erste schwarze Frau der Geschichte mit einer Viertel-Dollar-Münze geehrt. Und die ist als erste Ausgabe der Serie American Women Quarters am 3. Januar 2022 erschienen. Und man sieht darauf Angelo mit ausgebreiteten Armen vor einer Friedenstaube und einer aufgehenden Sonne oder untergehend, wahrscheinlich eher aufgehend. Und auf der Vorderseite befindet sich wie immer ein Porträt des ersten US-Präsidenten George Washington. Ja, also es ist ein sehr bewegendes Leben. Es ist beeindruckend, wie sie nach den traumatischen Erfahrungen ihrer Kindheit und wirklich aus schwersten Bedingungen so viel Lebensfreude gewonnen hat, ein so reiches, kreatives Schaffen fertiggebracht hat, so prägend war auch für die Geschichte des 20. Jahrhunderts und natürlich auch sehr schön, dass sie durch ihr reiches Schaffen auch wirklich vielen Menschen auf der Welt Hoffnung gegeben hat und Hoffnung gibt. Ja, deshalb habe ich es auch als sehr große Bereicherung empfunden, mich jetzt für den Podcast nochmal mit dir zu beschäftigen und hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen ist, dass es auf jeden Fall sich lohnt, immer wieder mit ihr zu befassen. So, damit ist eigentlich das Jahr 1928 abgerissen, weil ich ja die Drei-Groschen-Oper so ein bisschen beiseite gelassen habe und sie gleichzeitig eins meiner Lieblingszitate aller Zeiten enthält, dachte ich, hänge ich das Zitat nochmal ran und zwar eingesungen von Brecht selbst. Mit dem Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Ich verabschiede mich also schon mal und gebe Brecht das letzte Wort vor Chaplin.
Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Flug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Ding. Und mach dann noch nen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück. Doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihn eben ruhig auf den Hut.
Thank you. than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.